Zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft im 19. und früheren 20. Jahrhundert war das Malaiische gegenüber dem Chinesischen bevorzugt worden, da Singapur, wie ein Historiker erklärt, als Teil einer größeren malaiischen Welt galt, in der Malaiisch die wichtigste Verkehrssprache war. Eine 1979 abgeschlossene Untersuchung der singapurischen Regierung ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder in dem noch nicht lange unabhängigen Staat, ganze 85%, zu Hause eine andere Sprache als Englisch oder Mandarin sprach. Die Autoren des Abschlussberichts schrieben: Eine der Gefahren, wenn die weltliche Bildung in einer Fremdsprache erfolgt, besteht in dem Risiko, die traditionellen Werte des eigenen Volkes zu verlieren und die oberflächlicheren Moden des Westens zu übernehmen. Eine gemeinsame Sprache galt als grundlegend für die Fähigkeit der Nation, ihre Kultur gegen Übergriffe zu verteidigen und auch langfristig zu überleben. Von einer Gesellschaft ohne moralischen Kompass kann man kaum erwarten, dass sie auch unter Druck zusammenhält, heißt es in der besagten Regierungsstudie, die nach ihrem Hauptautor Goh Keng Swee, dem damaligen stellvertretenden Premierminister von Singapur, als Goh-Report bekannt wurde. Das Bekenntnis zu gemeinsamen Werten wird darüber entscheiden, inwieweit Menschen mit einem so frischen Migrationshintergrund bereit und in der Lage sein werden, ihre gemeinsamen Interessen zu verteidigen. Kurz darauf entstand ein Plan, nach dessen Vorgaben alle ethnisch chinesischen Schüler in Singapur in der Schule Mandarin lernen sollten, also Hochchinesisch anstelle der Dialekte, die sie zu Hause sprachen. Es war ein entscheidender, aber durchaus umstrittener Schritt mit weitreichenden Folgen, die viele Familien im Land über Generationen begleiten sollten. Früher war Singapur wie ein sprachlicher Urwald, wild wuchernd und ein bisschen chaotisch, aber sehr lebendig und fruchtbar, sagte Tan Dang Feng, ein Mitglied des Nationalen Übersetzungskomitees von Singapur, 2017 in einem Interview. Und heute, nach Jahrzehnten des Beschneidens und Mähens, ist es ein Nutzgarten, dessen Früchte auf dem Markt verkauft werden sollen. Lerne Englisch, lerne Mandarin, damit aus dir etwas wird, und der ganze Rest ist nutzlos, also schneiden wir ihn weg. Li dagegen vertrat auch weiterhin den Standpunkt, dass das Erlernen des Mandarin-Chinesischen und die Fähigkeit, sich mit den Mitbürgern im ganzen Land unterhalten zu können, für die psychische Entwicklung und den Zusammenhalt junger Singapurer chinesischer Abstammung unerlässlich seien. Und tatsächlich wird Li oft zugute gehalten, dass er die Nation Singapur im Grunde davor bewahrt hat, sich in einem Konflikt rivalisierender Gruppen mit je eigenen ethnischen und sprachlichen Loyalitäten selbst zu zerfleischen. Schon 1979 schrieb Saravanan Gopinathan, der früher als Dekan des Nationalen Bildungsinstituts NIE amtiert hatte, gerade die Sprachenpolitik im Land habe zum Aufbau und Erhalt der kulturellen Persönlichkeit der Nation entscheidend beigetragen. Der Premier Li erwog später, seinen starken Einfluss auf die Entwicklung des Landes zumindest in bestimmten, klar umgrenzten Berichten doch zu lockern. »Wir treten in eine neue Phase ein«, erklärte er bei dem Festakt zum Nationalfeiertag im August 1986. Man muss den Leuten die Wahl lassen. Entscheiden Sie. Bilden Sie sich eine Meinung. Sie haben die Wahl. Sie zahlen den Preis. Der Aufstieg Singapurs, welches Ursachengemenge dafür letztlich auch verantwortlich sein mag, ist unbestreitbar. 1960 betrug das Bruttoinlandsprodukt von Singapur gerade einmal 428 US-Dollar pro Kopf. Bis 2023 war das BIP pro Kopf auf 84.734 US-Dollar angestiegen, einer der steilsten und konstantesten Anstiege dieses Werts weltweit und im gesamten 20. Jahrhundert, vielleicht sogar in der gesamten Geschichte der Neuzeit. Wer wollte bestreiten, dass eine einzelne Person, Lee Kuan Yew nämlich, für Singapurs Aufstieg in den ersten 50 Jahren seines Bestehens von entscheidender Bedeutung war? Um Henry Kissinger zu zitieren, im Fall von Lees Amtszeit als Premierminister von Singapur wurde der uralte Streit, ob es die Umstände oder Persönlichkeiten sind, welche die Ereignisse bestimmen, zugunsten der letzteren Möglichkeit entschieden.